Okay, herzlich willkommen zurück, das erste Mal. Ich frage mich erst einmal, welches Zielpublikum habe ich? Wer hat Mutt benutzt bisher? Wer noch nicht? Gegenfrage. Okay. Von denen, die nicht benutzt haben, benutzt ihr einen GUI-Client? Ja, ja, links. Okay. Gut, also ich werde ein bisschen was zeigen, was in meiner Mailbox ist, als Beispiele. Ich werde euch kurz zeigen, wie das Interface ausschaut, um eine Mail signiert bzw. Verschlüsse zu schicken. Und dann hätte ich da noch ein paar Anmerkungen. Das Ganze will ich durchziehen in 40 Minuten, denn laut meinem Professor können wir über alles reden, aber nicht über 40 Minuten. Und genau, und dann haben wir 10 Minuten für Fragen und dann muss ich dann rausschmeißen, denn das ist, ja, damit genügend Zeit ist für Input und Output und Sauerstoff. Ja, ich bitte also um Verzeihung, dass ich nicht irgendwie alles zeigen kann, was irgendwie Mutt bietet. Das ist ein eigener Vortrag, aber der braucht auch 40 Minuten. Und ich mache das im Schnellverfahren, ich zeige nur einen Teil davon. Und im Wesentlichen geht es darum, wie schwierig ist es denn eigentlich eine Mail zu signieren oder zu verschicken. Vielleicht fange ich sogar einfach damit mal an, um das einfach abgehakt zu haben. Ich werde eine Mail an mich schicken und ich werde euch zeigen, was dabei passiert. Und ihr dürft dann entscheiden, ob das Interface zu schwierig ist oder nicht. Ja? Machen wir das mal ganz kurz. Also, wenn ich mir eine Mail schicke, dann schaut das so aus. Aha, so sieht ein Computer aus. So, ich schicke mir selbst eine Mail. Und für diejenigen von euch, die eben GUI-Mailer verwenden, hier gibt es diesen kleinen Unterschied zu den GUI-Mailern. Das hier, was ihr seht, ist gar nicht Mutt. Warum ist das nicht Mutt? Wir mailen doch mit Mutt. Ja, wir mailen Mutt. Wir benutzen ihn als User-Interface dazu, um eine Mail zu verschicken und auch zu versenden. Und genau genommen, das Versenden findet gar nicht mit Mutt statt. Das übernimmt ein anderer Prozess, der sogenannte Transfer Agent, Mail Transfer Agent, MTAs genannt. Mutt ist dazu da, um uns einen Text auch schreiben zu lassen, aber mit was schreiben wir einen Text? Mit einem Editor. Mit welchem Editor? Na, mit dem Editor. Also es gibt die Dinger wie Sand am Meer und es gibt vor allem zwei richtig gute und ich benutze den einen. Dann gibt es den anderen. Gut, also ganz konkret, das ist Vim. Vim mit Bunt. Bunt ist meine Lieblingsfarbe. Ich habe also ein bisschen was eingestellt und ich hoffe, ihr könnt das ungefähr lesen. Ich werde immer ein bisschen highlighten, die ganze Geschichte. So, ich sende, ich bin der Sender, könnt ihr es lesen? From ich, to ich, ja, könnt ihr es sehen? Wenn ich nichts höre, gehe ich davon aus, ihr könnt es nicht sehen, dann macht der ganze Vortrag keinen Sinn. Also, ich sende was da an mich und das Schöne an der Sache ist, ich habe die ganze Header-Geschichte in meinem Editor. Was immer ich an Fähigkeiten im Editor habe, kann ich hier auf Mail-Header anwenden. Der Mail-Header endet mit der ersten leeren Zeile und danach kommt eben der sogenannte Body. Und ich sage immer Hallo und ich sage immer noch Sven darunter, damit man weiß, dass das da beendet ist. So aus Prinzip. Wenn ich einen Test mache, dann treibe ich rein, was ich teste. Diese E-Mail soll verschlüsselt sein. So, natürlich habe ich ihn vertippt, aber das ist ja nicht weiter schlimm. So, eine E-Mail nie ohne Subject schicken. Also man schickt immer mit Subject, aber es kann leer sein. Bitte nicht leer sein lassen. Denn das ist eines von den Dingen, die Mail-Bewerter sehr schnell lernen. Wenn das leer ist, dann ist es meistens Spam. Also irgendwas reinschreiben. So, wie ihr unten seht, ich versuche das mit der Maus zu highlighten. Da unten, seht ihr das? Also, Vim arbeitet jetzt eine vorgegebene temporäre Datei. Ich habe dem Mutt gesagt, alles da, was da ist, bitte im .mutt-Verzeichnis hineinspeichern und im Unterverzeichnis Replies. Ich kriege dann eine temporäre Datei gegeben von Mutt, die heißt auch noch Mutt, die heißt auch dann Kudu, weil das ganz auf dem Rechner läuft, der Kudu heißt. Das ist die Prozess-ID, die das gestartet hat und dahinter kommt dann so ein zusammengewürfeltes Ding. Ja? Also eine temporäre Datei bearbeite ich. Das ist so ein Unterprozess von Mutt. Mutt wartet jetzt darauf, dass es ein Signal bekommt von der Beendigung von Vim. Und dann, wenn sich das geändert hat, dann nimmt es das auch wieder entgegen. Und dann schauen wir mal. So, ich habe das Ding geschrieben und beendet und das kriegen wir jetzt. Und was wir hier haben, ist jetzt, sage ich mal, ein Pseudo-Header. Bevor wir das abschicken, sind wir im sogenannten Send-Menü und wir sehen nochmal, ich sende an mich selbst und ich habe auch in Subject das eingefüllt und in CC und BCC-Zeilen ist erstmal nichts. Und Reply-to-Zeile, wer kennt das? Wer weiß, was eine Reply-to-Zeile ist? 1, 2, 3, 4, 5, okay. Aber es lohnt sich vielleicht dann nochmal zu sagen. Wenn wir wollen, dass die Antwort woanders hingeht, dann können wir das umlenken lassen. Also wir sagen, bei einer Reply-to-Zeile schickt man die Antwort an eine andere Adresse. Das ist dann sinnvoll, wenn wir mal einen Mailer benutzen von einem Freund und schicken was weg und sagen, nein, nein, das bin nicht, ist nicht der, sondern das bin ich und bitte antworte mir auf die andere Adresse. Dann können wir das im Header reintun und wer auf R drückt für Reply, der übernimmt dann diese Reply-to-Adresse. So, und danach kommen zwei weitere Header-Zeilen, die keine Header-Zeilen sind. Das ist die FCC-Zeile und die Security-Zeile. Und die FCC-Zeile sagt eigentlich nur, wohin soll die Kopie gehen, die wir uns merken. Und da steht der Username von der Adresse da mit einem Gleichheitszeichen. Das Gleichheitszeichen ist wiederum eine Abkürzung für das Verzeichnis, in dem diese ganzen Folder sind. Üblicherweise home/mail. So, und da sind wir dann an der richtigen Sache bei der Security. Bei der Security stand vormals immer noch PGP aus historischen Gründen. Und man drückt auch ein entsprechendes P, um diese Security zu ändern. Und das Interface, das wir dann kriegen, ist leider dann da unten, User Interfaces. Aber ich hoffe, es ist einfach zu lesen. Wenn wir auf ein E drücken, dann encrypten wir diese Mail. Wenn wir ein S drücken, dann machen wir eine Signatur. B, beides. Denn wir können ja auch E-Mails schicken, verschlüsselt und signiert. Ja, ich mache das mal ganz kurz. Ich sage nur, was wollte ich haben? Verschlüsselt, ne? Encrypted. Ich drücke auf ein E, das wird sich also gemerkt und da oben dann so hinzeigen hilft ja nie. Dort ist die, hallo, wo ist der? Jetzt geht der Cursor wieder nicht. Hallo, hallo, doch, da ist er. Mit dem roten Links. Also, Security sagt jetzt ja, wir werden das Ganze noch verschlüsseln, bevor wir es senden. Ja? Und PGP-MIME sage ich gleich noch was dazu, denn es gibt noch eine andere Methode, das da unterzubringen, die Daten. In der roten Zeile hier sehen wir übrigens weiterhin, wir haben einen Teil in der E-Mail und das ist diese temporäre Datei. Bisher wurde erkannt, dass diese Textplane und 7-Bit-Kodierung ausreicht und dann wird das eben wahrscheinlich auch so passieren. Zum Senden, in all diesen Kommandos, die es hier gibt im Interface, ist nicht viel drüber geblieben als das Y, um zu sagen, ja, jetzt ist gut. Schick mal. Und das drücke ich jetzt. Piff. Ja, jetzt ist das nicht so ganz eindeutig, welcher Key hier gemeint sein könnte. Alle Matches, die wir hier kriegen, werden angezeigt. Und im Wesentlichen weiß ich, welchen ich verwenden will. Und zwar nehmen wir mal den auf Nummer 9. Und wie in dem Menü hier Nummer 9 drücken reicht, dann sind wir dort. Return auswählen. Und wusch, was ist passiert? Wir sind wieder zurück bei der Shell, von der ich das gestartet habe. Der ganze Prozess ist also abgelaufen. Das Einzige, was wir brauchten, ist sozusagen die Auswahl, welcher Key ist denn zu verwenden, um diese Verschlüsselung zu machen. Das war jetzt mit vielen Worten für ziemlich wenig. Ja, also ich sage, ich schreibe meine Datei, sage beende das, Mut sagt, willst du noch irgendwas ändern? Ich sage mit P, ich möchte die PGP-Geschichte benutzen, ich sage E für Encrypt und dann ist das auch erledigt und ich sage Y, ja, schick das weg. Kann man diesen Prozess noch vereinfachen?
Ach, ist das schon laut?
Ja, man kann. Ich hätte jetzt einstellen können, wenn du an diese Adresse etwas schickst, dann verwende diesen Key. Das hätte sich übrigens erübrigt, wenn ich gleich eine E-Mail-Adresse verwendet hätte, die direkt auf den Key zeigt. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ihr damit wisst, wie ein Key aussieht. Ich zeige deswegen mal ganz kurz, was ich im Kopf habe, wenn ich davon spreche. Und zwar, ich hoffe, das kennt. Moment. Ja. Ich hoffe, das kennt ihr soweit, wie ein Key aussieht. Das ist eine Darstellung von einem Schlüssel. Dieser Schlüssel hat diese Adresse sozusagen, diese Kurz-ID. Und die eine User-ID hat keine E-Mail-Adresse. Und die andere User-ID davor hat eine E-Mail-Adresse. Und hätte ich gleich diese verwendet, dann wäre es, da diese E-Mail-Adresse nur einmal in einem Key vorkommt, eindeutig, was zu verwenden ist. Ja, das habe ich eben gerade nicht gemacht. Also ich habe an meine Standardadresse geschickt, die aber nicht sozusagen mit einer User-ID verbunden ist bei einem Key. Hätte ich das gleich gemacht, hätte ich mir das Auswählen des Keys auch noch sparen können. Und um es noch einen Schritt schneller zu machen, wenn man eine Key schickt, wäre so ungefähr, sehe ungefähr so aus, ich sage meinen Text. Hallo Leute. Und gebe diesen Text weiter direkt an Mut und ich sage noch, oh, im Subject soll was drinstehen und an welche Adresse das zu gehen hat, gpg@cookies.net. Wenn ich das abschicke, dann hat mein Mut-Prozess einen Input, dass es von dem Echo bekommt, es weiß auch, welches Subject es zu setzen hat und es schickt es weiter. Mir fehlt eigentlich nur noch eins an der Stelle, bitte verschlüssel das Ganze. Auch das könnte ich dazu schreiben, aber letztendlich steht das sogar in meinem Mut-Erzähl mit drin. Wenn du dahin schickst, verwende einen Schlüssel und verschlüssel auch. So einfach kann E-Mail sein, wenn man es schnell haben will. Wenn man es länger haben will, dann installiert man Windows neu.
Zur Sicherheit, also diese temporäre Datei ist ja dann für alle Prozesse des Benutzers lesbar. Wäre es dann sinnvoll, einen eigenen Benutzer nur für E-Mail schreiben anzugeben?
Ja, es kommt immer auf den Grad der Paranoid Dings an, was man alles machen will. Richtig. Zu meinem Drumherum, was wir hier gerade sehen, und das spielt eine Frage drauf an, ist sozusagen, wie ist denn das System, können wir der Sache trauen? Erstens, ich benutze nicht das System, auf dem diesem Computer ist. Der Computer ist vom Florian, wo ist er? Von, nein, links, genau. Kann ich dem vertrauen? Weiß nicht. Ich verwende eine SSH nach draußen auf einen Server in Berlin. Da läuft das dann. Ist das mein Server? Nein, das ist nicht mein Server. Das ist ein Server für viele, viele Leute in einem Verein. Theoretisch bis 700 bis 800 Leute. Aber etwa immer so 50 Leute, die vielleicht interaktiv eingeloggt sind und natürlich die Administratoren. Kann ich den Administratoren vertrauen? Gute Frage, nicht? Ich sag mal so, wäre ich bei einem irgendeinem Hoster, bei dem ich einen Web-Online-Vertrag mache, dann, naja, ich weiß nicht, wo die Leute sind. Ich weiß nicht, wie die so drauf sind. Ich weiß nicht, wo der Rechner steht. Bei diesem Verein allerdings, ich weiß, wo der Rechner steht. Ich weiß, wo die Leute sind. Ich weiß, dass sie sich jeden Dienstag treffen und ich weiß auch, wo. Und das ist hinter einer Fensterscheibe und im Zweifelsfall komme ich da auch noch durch. Also ich weiß, wie ich in den Hintern treten kann, so ungefähr. Ganz ehrlich, es ist immer so ein Payoff. Das hat nicht jeder. Ja? Das ist schon eine spezielle Sache. Das ist über Jahre gewachsen, dass man die Leute kennt, was da passiert. Aber natürlich, wie immer gilt, der Administrator hat die Root-Rechte und darf in alle Dateien reinschauen. Er sieht also auch diese temporären Dateien im Zweifelsfalle, wenn ich sie schreibe oder wenn sie liegen bleiben, ja, dann könnte er das natürlich sehen. Wenn das abgespeichert wird und ich sende es verschlüsselt, ist es auch verschlüsselt abgespeichert, also vorher verschlüsselt und dann erst abgespeichert. Und die Grundfrage war ja auch immer dann, wie ist denn das, wenn ein ISP ein bisschen größer wird, da war ja vor einigen Jahren was, ob man ja, ob der Sache vertrauen darf, denn ein Gesetz sagt, die Regierung muss reingucken können und wenn sie reinguckt, dann darf keiner darüber reden. Also wurde vorher darüber geredet. Bei uns beim ISP haben sie dann gesagt, wir müssen euch informieren, bitte kommt mal alle zusammen. Und dann gab es Infos. Und ich selber habe die Frage gestellt, wenn ich euch nur nicht mehr vertrauen kann aufgrund der Existenz des Gesetzes, was kann ich denn tun? Und dann kam einen Tag später eine E-Mail und sagte, du hast vier Möglichkeiten, vier verschiedene Arten hier bei uns zu verschlüsseln. Mit Anleitung. Die dann jetzt auch im Wiki steht. Ja, also Vertrauen ist gut, Verschlüsseln ist besser. Also ich empfehle natürlich so ungefähr alles zu verschlüsseln, aber ich weiß auch, wie schwer es ist. Und man kann nicht von 0 auf 100 alles kennen, was es da gibt. Und deswegen gibt es Crypto-Partys und bitte geht zu den Crypto-Partys. Schreibt eure Fragen auf, das ist das Allerbeste. Geht mit den Fragen dorthin. Am besten mit so einem Zettel, könnt ihr eben einen Zettel in die Hand drücken und sagen, hier sind meine Fragen.
Und dann kommen drei Leute auf euch zu und sagen, ich kann Frage 3, 5 und 7 beantworten und am besten in der Reihenfolge, weil es am schnellsten geht und die anderen Sachen brauchen mehr Zeit. Das ist meine Empfehlung an euch. Es gibt vielfältige Verschlüsselungen, Verschlüsselung von Chat, Verschlüsselung von Dateisystemen, von einzelnen Dateien und eben den Transportteil der E-Mail. Und das ist diese eine Teil, den wir gerade machen. Und wir schauen uns halt nur diesen einen Client erstmal an und dieses Interface. Ja? Und das ist so ein Schnellverfahren. Also alle weiteren Sachen bitte bei der Crypto-Party noch irgendwie machen. Man kann das alles auch noch, die Kurzversion wäre eigentlich gewesen, ja, ich würde jetzt einen Container verwenden und nur dieses Dateisystem und sobald ich es nicht mehr brauche, mache ich es wieder zu und dann ist es auch für einen Administrator nicht einsehbar. Ja. Gut. Wie sieht es aber aus?
Ja? Wo liegt denn der Key?
Wo liegt der Key? Der liegt mit in meinem Account. Auch hier stellt sich die Frage, jo, kann jemand kommen und einfach den Secret Key wegnehmen? Ja, könnte man, auch wenn ich jetzt nicht hinschaue, mal rausgehe, könnt ihr jetzt irgendwie, weil ihr Zugriff habt auf System, ihr könnt euch diesen privaten Key kopieren. Aber der liegt da nicht einfach nur so herum und ist benutzbar. Der liegt dort herum und ist verschlüsselt wiederum, und zwar mit eurem Passphrase. Also mit dem Passphrase, was ihr euch ausdenkt. Ihr müsst also immer wieder, um diesen zu verwenden, die Passphrase eingeben, damit das Programm diese Kopie entschlüsseln kann. Erst dann hat es den Key und erst dann kann es signieren oder eben anders machen. Das ist also die kleine Sache, die man noch wissen muss. Aber das ist so, das ist eigentlich schon so ein bisschen zweiter Level darüber hinaus. Erst einmal wollte ich nur zeigen, es ist eigentlich recht einfach, das zu verwenden. Nur eben genau, wenn wir Privatkey verwenden, müssen wir die Passphrase eben auch kennen und auch benutzen. Das wollte ich gleich nochmal zeigen. Das ist die zweite Geschichte dabei. Wenn ich es nochmal mache und ich tue jetzt mal direkt mailen an die Adresse, die ich da habe. So. Noch einen Test. Also ich schreibe dann einfach nur E hin für Encrypt und S für Sign. Und also diese E-Mail verschlüsselt. Ich weiß nicht, oder? Verschlüsselt. Und signiert. Sven hat das gemacht. Ein Hallo muss auch sein. Und jetzt gehe ich wieder zurück in den Interface bei der MUT und sage P für PGP, B für beides. Und dann sieht man auch, dass hier wieder sagt, Security soll Sign and Encrypt sein. Und wenn ich jetzt sende, tue ich jetzt zwei Sachen. Verschlüsseln, das ist okay. Da habe ich den Key dafür da. Das macht das MUT automatisch. Beim Signieren wiederum muss ich den privaten Key verwenden und um den wirklich verwenden zu können, muss ich meine Passphrase eingeben. So, und da werde ich danach gefragt. Hier unten ist dann wieder das Interface. Enter Key ID. Das hat er nicht direkt. Ist ja komisch. Ach so, das heißt eigentlich PGP. @gbookisnet. Okay, nicht so schlimm. Dann gebe ich das halt mal kurz ein. Glücklicherweise habe ich das im Kopf. Also ist wie eine Telefonnummer, muss man im Kopf haben. Genau, da ist es. Ist jetzt egal, welches ich davon auswähle. Es ist eh derselbe Key, der da steht. Genau, und jetzt unten werde ich darum gebeten, die Passphrase einzugeben. Wie gesagt, to unlock the secret key. Und dann kann alles getan werden und dann ist es getan. Ich bin wieder bei der Shell. Und wir sehen, dass sich die Datei, die sich das merken soll, gerade geändert hat und ich habe mich wieder vertippt. So, ja, da sieht man 11.13 Uhr, das ist gerade eben. Achso, der Dingsteil war diesmal PGP. Ne? Ja, also wenn das so schaut. Ja. So schaut es aus. Bei GPG ist es gelandet, genau. Da ist diese eine Mail. So. Wie sieht eigentlich so eine Mail dann aus? Also wenn wir das Interface anschauen und sagen, öffne mal dieses Folder, dann sehen wir diese eine einzige Mail. Aber wir sehen vor allem eins, da oben, da steht bei den sogenannten Flags zwei Dinge, ein P. P sagt, das ist mit PGP gemacht worden, das heißt, wir erwarten, dass der Inhalt auch verschlüsselt ist. Ja? Das F steht dafür, hey, Mutter hat erkannt,
dass die Mail von meiner eigenen Adresse kommt und weil ich mich selber ja kenne, wird nur angezeigt, an wen es gegangen ist. Das ist noch so ein Feature von Mutt. Ja, und wenn wir in die Einteilung hineinschauen, wie ist das Ding aufgebaut, müssen wir uns erstmal, das geht einfach nicht direkt so, ging mal früher. Genau, dort steht also, wir haben einen Teil, Text Plain, US ASCII, und wenn wir hineinschauen, dann ist es schon verschlüsselt, entschlüsselt. Aber wir gucken mal jetzt rein auf andere Art, das ist die eigentliche Mail. Da sehen wir natürlich oben den Header und danach kommt so ein kleiner Teil, der sagt, naja, hier steht drin, dieses ist geschaffen worden mit einer Application, PGP Encrypted, und der restliche Teil, also erstmal Version 1, das ist so mein Ding. Und hier unten steht dann die eigentliche Nachricht und ich ziehe das mal nach oben. Da gibt es diesen Mini-Header, der sagt, hier beginnt eine solche Nachricht und dann kommen diese ganzen Gabeldaten und da unten ist es beendet. Ja? So sieht es eigentlich aus. Ja, und wichtig ist auch, Mutt hat ja gleich angezeigt, der Inhalt ist verschlüsselt. Mutt hat aber nicht den Inhalt gescannt, sondern es weiß das aus der Information, die im Header steht. Und zwar diese da. Also, das ist PGP Encrypted, Boundary, da wird festgelegt, wie die Teile innerhalb der Mails getrennt sind. Aber anhand dieses Multipart Encrypted weiß man schon, dass der Inhalt diesen Zeugs enthalten sollte. Das Schöne an der Sache ist, wenn Mutt sich einen ganzen Folder anschaut, braucht er sich nur mal die Header-Teile anzuschauen, um diese Dinge anzeigen zu können. Aber es muss eben als solches auch geschickt worden sein, dass diese Content-Type mit dabei steht. Das wird dann gemacht, wenn ein RFC verwendet wird bei der Implementation über PGP MIME. MIME ist dieses Protokollzeug, das einfach sagt, was immer wir anhängen, das muss anders dargestellt werden, damit es transportabel ist und auf der anderen Seite kann es wieder ausgepackt werden. Also ob es ein Doc ist, ein PDF und tralala, im Wesentlichen wird alles schön in Text umgeschrieben. Ja? Und MIME ist dafür da, PGP sagt dann eben, wie soll das angezeigt werden. Ich möchte euch bitten, das zu verwenden, denn wenn es schon im Header drin steht, dann kann man diese Sache leichter mal darstellen. Ansonsten müsste man jeden Bot einzeln nochmal durchscannen. Das kann bei großen Folder dann eben auch entsprechend lange dauern. Apropos Länge, dieses zeige ich immer ganz gerne mal so zwischendurch. Mutt ist schnell, eben weil es sich nicht immer den ganzen Body anschauen muss und entsprechend schön überspringen kann. Es gibt eine Mailingliste, die mit dem Editor zu tun hat. Die heißt zufälligerweise Vim. Und wenn ich das jetzt mal starte und die Zeit messe, wie lange das braucht, in dem Sinne, ich beende es dann auch gleich, drücke gleich das Kommando, sich zu beenden, nachdem es den Folder gescannt hat, dann wissen wir, wie lange das ungefähr dauert. Machen wir das mal. Ich habe Mutt angewiesen, mir jede tausendste Mail anzuzeigen, die hier beim Scannen passiert. Und man sieht, das geht das relativ flott. Plopp, und dann ist es schon draußen. Aber was hat es eigentlich gemacht? Mutt hat sich die ganzen Folder angeschaut und auch die Zusammenhänge erkannt und konstruiert zwischen den Mails. Also bei den ganzen Diskussionen hier sieht man, dass sie schön voneinander abhängen, so ein kleiner Diskussionsbaum. Das ganze Scannen war jetzt von wie vielen Mails, müssen wir nochmal ganz kurz schauen. Ganz oben steht das und wird angezeigt. Da oben steht es, also wir haben knapp 49.000 Mails und das Ganze hat gedauert, da unten steht es, etwas mehr als 8 Sekunden. Ist okay, oder? Könnt ihr mitleben? Einem Menschen, den ich es gezeigt habe, meinte, er möchte sowas nicht haben. Denn er ist gewohnt, morgens ins Büro zu kommen, den Rechner zu starten, Outlook zu starten.
Und einen Kaffee holen zu gehen.
Genau, und diese Kaffeepause wäre dann definitiv weg. Und deswegen möchte er es nicht. Okay, das ist ein Grund. Ja. Übrigens, wenn das Ganze ein bisschen gecached ist, man das Ganze nochmal macht, dann geht das eventuell noch ein bisschen schneller. Ich müsste mal das Reporten überhaupt abschalten. Ja, und dann sieht man, das geht runter auf 4,5 Sekunden. Finde ich okay. Jo. Gucken wir mal ganz kurz auf andere Mail-Dingens. Also wir haben hier, das ist meine Mailbox, wie sie gerade ist. Wer möchte, darf mir gerne E-Mail schicken. Auch verschlüsselt. Genau. Und wie man nicht immer sieht, da sind mal Mails, die haben auch mal eine Signatur. Und da ist zum Beispiel diese da, von Thomas Lohninger. Dort sieht man bei den Flags, dass ein kleines S. Dieses kleine S sagt an, diese Mail ist signiert. Ja? Und wenn wir uns die mal anschauen, hingehen. Ah, ich habe so eingestellt, dass jetzt die Mail zwar angezeigt wird und einzelne Attachments werden extra noch dargestellt. Die Farben sind übrigens alle von mir, ja, die gibt es per Default nicht mit dazu. Ja? Und wenn ich jetzt auch noch sage, ich möchte ganz gerne, dass Signaturen verifiziert werden, dann kann man einfach diesen Schalter umlegen mit einem Toggle und dann gucken wir uns die Mail nochmal an und dann sieht man, es hat ganz bisschen länger gedauert. Unten wird angezeigt, PGP Signature successfully verified, und man sieht auch, dass der Schlüssel von Thomas ganz schön viele User-IDs hat. Und dann das Beste allerdings ist natürlich dieses hier, Good Signature. Das hat deswegen so eine komische Kombination an Farben. Hell auf Hellfarbe bringt einige Terminals dazu, das Ganze blinkend darzustellen. Also man würde jetzt ein blinkendes Ding sehen, das sagt Good Signature. Ne? Ja, Feature. So sieht also, wie gesagt, das aus, wenn wir durch die Brille schauen von Mutt uns diese Mail anschauen. Wenn wir das RAW anschauen, wieder mit Headerzeilen und allem ganzen Kram, dann sehen wir auch, wir haben hier eine Coded Printable Transfer Encoding, da ist das so ein bisschen abgeschnitten, da sehen wir diese Gleichheitszeichen am Ende alle. Und das Ö in Österreich ist dann ein D6, das ist die Hex-Darstellung davon, ne? Von dem Ö. Und weiter unten haben wir es da, oh, dann kommt noch ein HTML-Teil, uiuiui. Wer braucht das? Keiner braucht das. So. Dann, hier kommt wieder so ein Pseudo-Header, der sagt, ja, da kommt wieder ein weiterer Teil. Und dieser Teil dann auf einmal, das ist dann die Signature. Also es wird eine Datenmenge mitgeliefert am Ende, die zu den übertragenen Daten genauso dazu passt, und zwar so genau, dass eigentlich nur so passiert sein kann, dass der erzeugende Private Key das gemacht haben kann. Ja? Also ihr könnt gerne versuchen, diese Unterschrift zu fälschen. Wenn man das mit Stift macht, ist das, man investiert ein paar Wochen dazu, eine Unterschrift zu fälschen, dann hat man Zeit investiert. Bei dieser Sache ist die Wahrscheinlichkeit sehr, dass man ein Lifetime braucht, um das nachzumachen. Und das ist eben die schöne Sicherheit dabei. Was macht man mit so einer digitalen Signatur? Die kann überprüft werden, genau. Und der Hit an der Sache ist, man braucht eigentlich nur den öffentlichen Schlüssel, der dazu passt, um das zu verifizieren zu können. Und den öffentlichen Schlüssel von Leuten findet man wo? Kieser, genau. Richtig, genau. Wer hat schon Kieser benutzt? Aha. Also, schon, die Gemeinde sitzt ein bisschen weiter hinten heute. Genau. Wenn ich zum Beispiel sage, ihr könnt eben meine Sache verifizieren, wenn ihr euch den Schlüssel von mir von der Webseite runterholt oder wie auch immer, weil das steht bei mir da auf der Webseite, wo ist sie? Die ist auf Nummer 10, glaube ich, hier, genau. Mhm. Mal die richtige Stelle raussuchen. Das kann ich hier. Da, genau, auf meiner Homepage steht also drin, wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann verwendet doch bitte den einen oder den anderen Schlüssel. Die stehen hier dabei hintereinander. Die kann man sich da runterladen. Ja, man kann sich auf dem Key-Server runterladen. Was ist der Unterschied? Wir wissen überhaupt nicht, ob dieser Schlüssel wirklich zu mir gehört, oder? Ich meine, ich kann es euch jetzt noch vorführen. Vielleicht bin ich ja auch gar nicht dieser Sven Gubbis. Ja, also vielleicht stehe ich jetzt einfach nur hier und der sitzt immer noch an der Bahn oder versucht die Bahn zu nehmen. Und ich verbreite jetzt euch den Key und das ist eigentlich meiner. Ich bin jetzt der andere. Ich bin der Man in the Middle, der den Angriff macht. Ihr glaubt das alle und er wird euch jetzt diesen Schlüssel runterholen. Ja, die große Frage ist immer, wenn man einen Key-Server verwendet, man holt sich einen Schlüssel runter, gehört der auch wirklich zu dem Menschen, den wir da meinen? Und von den Menschen kennen wir meistens nur den Namen. Und ich kann euch versichern, wenn ihr den Namen Bill Gates schon mal gehört habt und ihr sucht auf dem Key-Server, da gibt es Dutzende. Ja, also Dutzende Anbieter, die sagen, wenn du wirklich was an den Herrn verschlüsseln willst, dann schick's doch an mich. Das ist genau die Sache. Der übliche Angriff eines Man in the Middle ist, zu sagen, also mitzuhören und die Nachrichten abzufangen oder jemand etwas anzubieten, was gar nicht die richtige Adresse ist.
Wie können wir aus diesem Dilemma rauskommen? Das ist die Key Signing Party. Das ist etwas, was ich anrege, dass man heute vielleicht noch machen könnte, für diejenigen, die schon einen Key haben. Ansonsten, wie lernt man einen Key zu machen und daran teilzunehmen? Das ist dann Crypto Party. Nochmal Crypto Party. Gibt es eine Crypto Party in Tübingen?
Ja.
Ja, ja, ja. Nicht so sehr, als würdet ihr selber machen, oder? Ja? Okay, also bitte nochmal an das Mädel da hinten wenden.
Wir haben es einmal verbrochen. Es gibt auch noch engagierte Leute.
Es gibt noch weiter, ne? Sehr gut. Okay. Also es gibt was schon mal ganz gut ist. Eine Existenzaussage ist für Mathematiker immer schon mal der Hit an sich. Ne? Immer.
Das ist das
Einzige. Ja. So, genau. Weitere Dinge zeigen Inmut selbst dazu. Die Zeit sagt, ich bin fast durch, oh Gott. Also, es gibt ein schönes Feature, das heißt Limit. Begrenze die Anzeige nur auf jene E-Mails und Nachrichten, die einem Muster genügen. Und dieses Muster gebe ich jetzt ein, das ist mal mit Tilde. Ach Gott, das habe ich noch nicht rausgefunden bei dieser Tastatur. Ah, wo ist die Tilde? Da ist ein Not.
Die müsste irgendwo rechts sein.
Irgendwo rechts, ja, da unten. Da rechts. Genau, da habe ich also einen Tick gefunden. Oh, tote Tastatur. Oh. Ja, ich verwende sowas wie US-Tastatur. Die kennen keine Umlaute. Umlaute sind so überbewertet, ja.
Das ist hier gut. Da hast du das.
Ja, aber da habe ich einen Text bekommen.
Nee,
mit was denn? Du drückst aber noch
mit Shift.
Ah, mit Shift, okay. Dings, Shift und das. Und, ja, okay. Also Tilde, klein g für kleines GPG, zeigt alle die an, jetzt sehen wir es ein bisschen besser, die jetzt überall so ein S dort haben, ja, also die signiert sind. Leider kann ich kein vertikales Dingens machen. Das heißt doch, das kann ich. doch, kann ich. So, das sind die signierten Mails, die eine Signatur im Header mittragen mit der Anzeige. Es gibt auch das Ganze noch mit Groß-G, das sind dann die Dinger, die... Ach, hey. Farben. Ja, das sind dann die, die ein großes P dort haben für, aha, Inhalt ist verschlüsselt mit PGP oder GPG halt. Es gibt einiges zu tun. Ja, so kann man das also sehr schnell finden bei der ganzen Angelegenheit. Man kann es auch dazu verwenden, das ist so ein bisschen so der Workaround für die Downside. Also wenn die Inhalte verschlüsselt sind, ja, und ihr sucht eine Mail und ihr sucht in den Inhalten, dann müsst ihr jede einzelne anweisen zum Entschlüsseln. Aber hier kommt wirklich der Drawback. Wenn ihr verschiedene Schlüssel verwendet und dann damit auch verschiedene Passphrases habt, ihr könnt leider nur eine angeben. Und hier in dem Interface kann man nicht sagen, ich möchte nur diejenigen jetzt nehmen, die zu diesem einen Key gehören. Also da fehlt was an dieser Stelle, das muss ich mal ganz deutlich sagen. Sobald ihr verschlüsselt, habt ihr diese Probleme mit dem, ich suche eine E-Mail, aber ich muss hineinschauen können. Dann müsst ihr alles wieder entschlüsseln. Ja.
Kannst du mir kurz ein Beispiel nennen, wann es sinnvoll ist, verschiedene Schlüssel zu nutzen?
Wozu hat man verschiedene Schlüssel? Ja, für verschiedene Identitäten. Ja, das klingt ja so trivial, aber das ist genau der Punkt. Wir sind nicht nur eine Identität. Um was auf einem anderen Level zu sagen, wir sind Privatmensch, wir sind Freunde, wir sind Mitarbeiter und Kollegen, wir sind öffentliche Leute und wir sind manchmal in einem Projekt drin oder auf der Arbeitsstelle. Alles verschiedene Identitäten. Wir können die zusammenfassen oder auch nicht. Also wir können bei jedem Schlüssel dran schreiben, hier ist mein Name und das ist meine Identität bei der Arbeit. Dort habe ich eine spezielle E-Mail-Adresse, bei dem Projekt wieder eine andere Adresse und so weiter. Da können wir denselben Schlüssel verwenden und das ist alles schick. Aber wie immer das so mal geht, man wechselt die Arbeitsstelle, man ist bei einem Projekt mal dabei und mal nicht mehr dabei. Man will anzeigen, dass man das nicht mehr verwenden soll oder generell sich davon trennen. In diesem Fall macht man sich einen anderen Schlüssel für verschiedene Identitäten. Und da kommen wieder die Probleme. Es kommen auch die Probleme, die man selber anderen generiert. Man möchte sagen, ich habe jetzt nichts mehr damit zu tun oder dieser Schlüssel ist zu alt, ich möchte ihn nicht mehr verwenden, ich habe jetzt einen neuen Schlüssel. Das heißt, man revoked den alten Schlüssel, man macht so ein Häkchen dran und sagt, nee, nicht mehr verwenden, lädt es auf den Key-Server hoch, der Key-Server greift, das nicht mehr verwenden, bitte da hineinmischen und jede Kopie, die dann rausgeht an andere Leute,
sagt dann, hey, diese E-Mail-Adresse nicht mehr verwenden. Gut, aber das im Laufe der Zeit ändern die sich diese Dinge, die Benutzung der Schlüssel oder nicht. Und damit gibt es weitere Probleme. Ich nenne das Ganze mal unter dem Deckel Key Management, muss man auch noch viel drüber erzählen und das alles mal leben. Und dazu ist der Workshop dann hoffentlich da. 14 bis 16 Uhr. Bringt eure Kisten, bringt einen Mut oder zumindest, dass ihr euch einloggen könnt und dann hoffe ich, dass wir diese Details dann auch klären können. Also weit das 2 Stunden erlauben. Ja, so sieht also es ist durchaus sinnvoll, das zu machen und zu trennen mit den Keys. Man muss sich das überlegen. Und ich sag mal, es gibt nicht das Standardding, was wirklich immer funktioniert. Man muss das ein bisschen selber ausprobieren, was für einen selbst funktioniert. Es gibt viele gute Beispiele, aber am besten ist immer, sich mit Leuten drüber zu unterhalten, die das auch machen. Wie verwendet ihr das? Immer Fragen stellen. So sieht es also bei mir in Mut aus. Die Mails sind gekennzeichnet, je nachdem, wie man sie verwendet. Das Interface für das Versenden, für die Benutzung ist auch nicht so schwer. Fehlt eigentlich nur noch so, wie generiert man ein Key? Ohne das jetzt sofort durchzuführen, weil die Zeit um ist, zeige ich das nur mal ganz kurz, wie ungefähr das Verfahren ist. So ungefähr ist der Ablauf schematisch bei der Generierung eines Keys. Man muss 6 Fragen beantworten, jeweils in 3 Fragen hier, 3 Fragen da. Ganz oben steht eben der Befehl, den man verwendet, um einen Key zu generieren. Also wenn man das so haben will. So, GPG, Generate Key. Ja. Die erste Frage ist, mit welcher Art Algorithmus soll das erzeugt werden? Das ist eine ziemliche Religionsfrage, das müsst ihr mal selber herausfinden. Die Bitsanzahl, je länger solch ein Key ist, desto schwieriger ist er natürlich zu erraten. Das gilt bei Folgen bei Lotto ja genauso. Tipp mal 4 richtige, ja, und dann tipp mal 5 richtige und dann mal 6 richtige, ja, es wird schwieriger. So, und dann Validity, wie lange soll das Ding gültig sein? Ich kann angeben in Wochen, Monaten, Tagen oder überhaupt oder einfach unbegrenzt. Ich empfehle erstmal, mach mal unbegrenzt und dann könnt ihr das immer noch ändern. Ja, diese Information lässt sich noch ändern. Dann drückt man ein Y, um zu sagen, ja, passt schon. Und dann gibt man seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und den eventuellen Kommentar dazu ein. Das ist dann die Zeile, die da jetzt dargestellt wird. Und dann sieht das halt vielleicht auch so aus. Da, ja, also. Hier ist mein Name, meine E-Mail-Adresse und kein Kommentar, der stimme sonst in Klammern mit dabei. Wenn man das abgeschickt und ein OK gegeben hat, naja, jetzt müssen wir noch unseren privaten Key, sofern er erzeugt wird, schützen und zwar mit einer Passphrase. Und diese Passphrase muss man 2-mal eingeben, das kennt man ja von vielen Verfahren, damit man weiß, dass man sich nicht vertippt hat. Ja? Und dann wird dieser Key generiert. Und je nachdem, wie lang das ist und wie gut die Maschine ist oder die Entropie auf der Maschine, bla bla bla, wird das Ding dauern zwischen ein paar Sekunden und ein paar Minuten. Ja. Hier übrigens noch so eine Allgemeinheit. Mittlerweile sind die Verfahren ja eben so, dass man aus diesem großen Datenmenge von so und viel 1000 Bits ja nicht alles anzeigt. Man wendet eine sogenannte Hash-Funktion an. Da kriegt man dann also eine Zahl, eine Standardlänge raus. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke, dann doppeltes Leerzeichen nochmal 5 zu jeweils 4 Zeichen. Jedes Zeichen ist ein Hexzeichen, also 4 Bits, haben wir 40 Bits mal 40 Bytes mal 4 Bits, Dings, 40 mal 460 Bit. Genau, und jeder darf sich jetzt ausrechnen, wie groß die Datenmenge ist, die dann möglicherweise rauskommen kann. Einfacher wird es, wenn man weiß, dass die letzten 2 Blöcke für die Kurz-ID verwendet werden. Ja, dann haben wir also 8 Dinger mal 4 Bits, 32 Bits. Das ist in der Größenordnung 8 Milliarden. Wenn jeder Mensch auf der Welt einen Key erzeugt und jeder kriegt einen anderen, dann reicht diese Datenmenge gerade so. Ja? Danach muss man ausgehen natürlich, dass diese Dinge immer in dieselben Fächer gelandet werden. Es wird also Kollisionen geben. Ich habe eine Kollision für euch. Also es ist nicht nur denkbar, es ist mittlerweile passiert. Ich empfehle euch daher, die letzten 4 Blöcke anzugeben für euren Key, wenn ihr das auf eure Visitenkarte schreibt oder auf die Homepage. Gut, ich bin über die Zeit. Also nur ein kurzer Einblick. Um 14 Uhr geht es weiter mit Workshop. Workshop darf definitiv so aussehen,
dass ihr einfach dann noch Fragen stellt, wenn ihr sie habt. Also wir können auch gerne so anfangen, wenn ich das, was jetzt hier nicht gezeigt wurde, oder die Fragen, die offen sind, dass ihr kommt und wir beantworten das. Und dann geht es in Medias Res für Kia zurück und dann einloggen und losnehmen. Ja?
Ja. Ist dein Master Key in deinem GPG-Ring mit drin?
Master, naja, also ein, was wir erzeugen, ist immer ein Key Pair. Es sind immer zwei Schlüssel, die zusammengehören, der Private und der Public, ja. Aber Master
gibt es schon. Ja, man könnte ja, also zum Beispiel bei MAT oder bei GPG, also bei GPG im allgemeinen PGP, könnte ich ja einen Subkey erzeugen. Also ich habe einen Master und ich habe einen Subkey zum Signen und einen zum Encrypten. Richtig. Und wenn ich die beiden Keys habe, kann ich den Master Key, also meinen Private Key, mehr oder weniger aus meinem GPG-Ring rausnehmen und habe nur die Subkeys drin.
Genau, ja, genau. Sowas kann man auch alles machen. Das ist schon Advanced Dings. Das ist. Ja, es gibt so viel zu zeigen. Ja, es tut mir leid, dass ich das nicht vollständig beantworten kann. Da können wir nochmal eine Stunde drüber reden. Vielleicht machen wir das lieber nachher nochmal. Generell erst einmal. Kurze Zusammenfassung, dann seid ihr entlassen und ich hoffe aber, dass ich euch danach wiedersehe. Also generell mit diesem Programm einzusteigen, das mehrere hundert Optionen hat, ich meine GPG und MUT jeweils einzeln, hunderte von Optionen, braucht richtig Zeit. Ich bin immer noch nicht durch und ich spiele schon eine ganze Weile mit dem Zeug herum. Ich habe aber vorgefertigte Configs. Wir können das zusammen einrichten. Ich kann euch sozusagen einen Headstart geben. Aber wenn ihr immer Fragen habt, und die kommen auch später, ich probiere das zu Hause aus, ich freue mich über Fragen, wenn ihr sie mir stellt. Ihr könnt das gerne also dahin schicken. Das heißt immer noch Key Signing Party. Aber ich verwende den Key auch. Ihr müsst nicht verschlüsselt schicken, aber wenn ihr Fragen dazu habt, versuche ich das zu beantworten und das mit dazu zu schreiben. Was ich nicht erwähnt habe, was ich euch noch hinterher schicken muss, ist eigentlich das, ja, es gibt eigentlich ein Titan-Pad, ein Event-Pad zu diesem Vortrag, wo ihr eigentlich etwas was reinschreiben sollen, das habe ich vergessen zu erwähnen. Und wenn ihr chattet mit IRC auf Freenode, das sieht also sehr dunkel aus, oder? Ja, gibt es einen Kanal namens Tubix und im Hintergrund läuft das hier ab. Ja, also alle, die ihr sitzt, könnt euch damit einloggen und miteinander chatten. Was immer ganz gut ist eigentlich so nachher. Also die Orga kriegt das mit und soll das auch mitkriegen. Und wenn man sagt, da hat ein Kabel gefehlt und da funktioniert die Auflösung nicht oder vielen Dank für die Hilfe, dann sollte das da stehen. Und der Kanal existiert nicht nur heute, sondern auch danach. Also wenn ihr noch nacharbeiten wollt, wenn ihr die Linux-User-Gruppe treffen wollt und noch weitere Fragen habt, da wird euch geholfen. Aha. Das wollte ich sagen. Ja, es gibt noch einige Sachen mehr und diese Datei, wollte ich darauf hinweisen, ist von meiner Homepage aus, also da steht noch Wien drin sogar, ist verlinkt. Also die Tübix-Seite, ein bisschen ungeschickt jetzt. Dieser ganze Vortrag, wie ihr hier seht, auch mit der ganzen Farbe, könnt ihr dort abrufen und sehen. Da steht jetzt noch ein bisschen mehr drin, was ich eigentlich machen wollte, aber die Zeit ist um. Also meine Kommentare da unten seht ihr dann sowieso. Wo ist es da? Ja, den Keys. Ja, ich habe noch viel Zeugs dazugetragen, damit ihr nicht alles nachlesen müsst mit vielen Beispielen. Und ja, da sind die weiteren Themen und was ich für die Zukunft mir hoffe. Das Allerwichtigste ist, dass Betriebssysteme per Default ausgeliefert werden mit Krypto-Unterstützung. Und dass das nicht nur Magic ist und für Nerds und Freaks oder für Leute, die verbotene Dinge tun, sondern Crypto is no crime. Verschlüsselung ist angewandte Mathematik und wir können das benutzen und niemand muss sich da bei der Regierung einen Zettel abholen dafür. So, das war das Statement. Ich hoffe, wir sehen uns nachher. Viel Spaß noch.